Krisen beschreiben, das können wir hervorragend, aber jetzt muss endlich gehandelt werden. Sagt nicht irgendwer, sagt der ehemalige Bundespräsident. Und wir freuen uns jetzt auf ein Solo mit Joachim Gauck. Jetzt. Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Und es ist mittlerweile, muss man schon sagen, eine schöne Tradition, dass wir uns einmal im Jahr hier zu einem Sommergespräch treffen mit Joachim Gauck. Heute wollen wir die Chance nutzen, vor allem ins eigene Land zu blicken. Und auch wenn es schwerfällt, jetzt mitten im Sommer einen Blick in den kommenden Herbst zu wagen. Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, vor allem aber Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, wo der AfD-Kandidat Ulrich Siegmund in Umfragen jenseits von 40% steht und so selbstbewusst ist, dass er nach einer möglichen Koalition mit der CDU gefragt antwortet, wir koalieren doch nicht mit denen, die das Land zerstört haben. Und man muss sich kurz in Erinnerung rufen, was Sie, Herr Gauck, hier vor ziemlich genau 3 Jahren dazu gesagt haben. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Die werden nie an die Macht kommen. Das hatte damals schon ein bisschen was von Autosuggestion. Das sollte Mut machen, das war mein Gefühl. Die Frage ist, gilt das immer noch? Und was meinen Sie, wenn Sie sagen, es war von Anfang an ein schwerer Fehler, jeden AfD-Wähler zum Faschisten zu erklären? Denn in Wahrheit geht es, und das finde ich jetzt sehr interessant, es geht um ein psychologisches Bedürfnis nach Entlastung. Was genau das ist und vieles mehr sollten wir heute besprechen. Herzlich willkommen, freue mich sehr.
Danke. Lieber würde ich ja über das Wetter mit Ihnen sprechen, aber Sie haben eben schon soweit die Tür aufgemacht zu ernsthaften Themen. Den wollen wir uns ruhig stellen, ja.
Das machen wir auch. Ja, aber erstmal vorab die Frage ganz simpel, wie geht's Ihnen?
Ja, also es ist Sommer. Ich bin in meiner Heimat an der Ostsee und mir geht es gut, was mein persönliches Umfeld betrifft und mich selber, was unser Land betrifft und die Zeiten. Ach nee, das könnte besser sein.
Könnte besser sein, aber Sie versinken nicht in diesem Wehklagen.
Nein, dazu, das ist nicht mein Job in Deutschland.
Das ist überhaupt nie der Job, finde ich.
Ich mag weder, dass wir unseren Ängsten zu viel Raum geben. Ängste sind zwar menschlich, aber sie zu überwinden ist auch eine Menschenmöglichkeit. Und dann mag ich keinen Alarmismus, weil er uns lähmt. Und lahm genug sind wir schon ohnehin. Und deshalb brauchen wir, sagen wir, ermutigende und ermächtigende Diskurse, mit Debatten, die nicht nur das zusammenkratzen, was alles nicht funktioniert und wo schon wieder eine Brücke zusammenbricht, sondern was anderes, was uns motiviert.
Ja, es ist sehr interessant. Sie haben schon, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, Sie erinnern sich ganz bestimmt, weil Sie mal jedes Wort genau überlegt haben, Ihre Antrittsrede. Da haben Sie das schon kommen sehen, das mit der Angst. Mhm. Und haben Sie um Vertrauen gebeten. Erinnern Sie sich daran?
Ja.
Das war ein sehr, sehr interessanter Moment. Wollen wir mal kurz gemeinsam draufschauen und mal ein bisschen intensiver über diese Ängste sprechen. Bitte schön.
Ob wir den Kindern und Enkeln dieses Landes Geld oder Gut vererben werden, das wissen wir nicht. Aber dass es möglich ist, nicht den Ängsten zu folgen, sondern den Mut zu wählen. Davon haben wir nicht nur geträumt, das haben wir gelebt und gezeigt. Gott und den Menschen sei Dank. Dieses Erbe dürfen Sie erwarten.
So, und jetzt stoßen wir auf einen Satz von Ihnen, der aus dem vergangenen Jahr stammt. Da sagen Sie, Deutschland ist noch nicht aus seiner Neigung erwacht, sich zu versitzen. Das fand ich schön.
Ja.
Das hängt miteinander zusammen, ne?
Ja, das hängt miteinander zusammen. Und immer, wenn man so ein bisschen aus einer Perspektive, so ein bisschen entfernter auf das Land guckt, dann erscheint dieses Bedürfnis immer wieder, nur nicht zu wagemutig, nur keine Risiken. Wir verwalten mal das, was wir so schön geschaffen haben. Und schon Roman Herzog hat mit seiner berühmten Ruckrede ja Dinge gesagt, die, ja, ja, stimmt. Ja,
und das stimmt. Das war 97, ne?
Ja, das muss man sich mal vorstellen.
Wirklich? Sie sprechen gerade meinen Satz. Ja. Der Satz ist ja so oft zitiert worden, es muss der Ruck durchs Land gehen und so weiter. Aber es lohnt sich wirklich, noch einmal in diese Passage die Sätze davor.
Ja, gerne.
Bitte nochmal reinzuhören.
Ja, gerne.
Wenn Ihnen niemand das Datum sagt, ja, würden Sie denken, okay, das hat er, ja, war gestern. Schauen, ja, Sie mal.
Eine von Ängsten erfüllte Gesellschaft wird unfähig zu Reformen und sie wird damit unfähig zur Gestaltung der Zukunft. Die Aufgaben, vor denen wir alle stehen, sind gewaltig. Die Menschen fühlen sich durch die Fülle der gleichzeitig notwendigen Veränderungen überlastet. Und ich sage, das ist verständlich. Ich verstehe das. Denn der Nachholbedarf an Reformen hat sich bei uns geradezu aufgestaut. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen. Alle sind angesprochen. Alle müssen Opfer bringen, die Großen mehr, die Kleinen weniger. Aber es müssen auch alle mitmachen.
Tja,
so.
Ja, richtig, ein Wort zum Tage.
Absolut.
Und wie viele Jahre ist es her?
Ja, 97.
Wahnsinn.
97.
Wahnsinn,
ja,
nicht? Und da können Sie mal sehen, wie vertraut wir, ich sage jetzt mal wir, um nicht nur die Regierenden anzusprechen, sondern auch die Bevölkerung, wir sind vertraut mit diesem Gefühl, im Gesicherten zu verbleiben.
Mhm.
Und das ist eigentlich normal.
Mhm.
Aber wenn eine Gesellschaft dieses Element der Aufbrüche und des Einkalkulierens von Risiken, wenn wir das nicht sehen, dann verlieren wir den Anschluss. Wir haben das in der technologischen Entwicklung gesehen, großartige technische Universitäten mit großartigen Forschungsergebnissen und bei der Umsetzung des schon Gewussten in die Wirtschaft hinein, da hapert es dann, ja, weil das andere läuft noch gut genug. Warum müssen wir jetzt diese Innovation haben? Es ist viel zu teuer. Und dieses, das meine ich mit Versitzen, dass wir das, was ein Teil der Gesellschaft schon sieht, wir müssen Aufbrüche wagen und Reformen eben wagen, das ist dann relativ unbeliebt. Und gerade Roman Herzog hat es damals angesprochen, das kann auch jedermann was kosten. Ja? Wenn dann Leute, die eben schon höher gestellt sind und ein höheres Einkommen haben, wie Sie oder ich, dann sagen die gleich, ja, ihr habt gut reden. Aber Tatsache ist, dass wenn wir nicht darüber sprechen, dass in bestimmten Situationen eben eine Opferbereitschaft auch da sein muss und da sein kann, dann wagen wir diese notwendigen Schritte nicht. Nicht? Im Verwalten und Bewahren, ist es menschlich verständlich, aber es eröffnet keine Zukunft.
Wissen Sie, was interessant ist, Herr Gauck? Es gab kürzlich eine große internationale Studie, was die Welt besorgt, so war die überschrieben. Und da sagen 87% der Deutschen, also so gut wie alle, dass sie glauben, ihr Land gehe nicht in die richtige Richtung.
Mhm.
Und wir sind im internationalen Vergleich mittlerweile, was Innovation und sozusagen den Mut auch zu Fortschritt angeht, irgendwo auf Platz 28 von 30. Mhm. Unter den anderen Zahl, die ich so beeindruckend finde, besten 60 Universitäten der Welt, ist keine einzige deutsche. Das heißt, wir wissen das alles.
Mhm.
Und trotzdem sind wir nicht wirklich bereit dazu oder mutet uns das Politik nicht zu? Ich fand es so interessant, wie jetzt diese Reformen kommen. Einer nach dem anderen kommt raus und sagt, da ist mein Vorschlag, da ist mein Vorschlag. Und ich sag mal, man kann daran viel kritisieren, aber es tut sich ein bisschen was. Ich habe das dumpfe Gefühl, man merkt an der Tatsache, dass keiner richtig aufschreit, dass es sehr halbherzig ist.
Naja, es ist so. Es ist natürlich auch im Wahlvolk so, dass nicht alle nur träumen und im Wunschdenken gefangen sind, sondern viele Menschen sehen doch, wir brauchen Reformen. Und gerade weil wir die bei der anderen Regierung nicht gesehen haben und bei unserer jetzigen Regierung auch zunächst dieses Zögerliche, dieses Ringen um parteipolitische Positionen oder Besitzstände dominierte. Und jetzt müssen wir uns daran gewöhnen, dass wir tatsächlich möglicherweise eine Regierung haben, die es wagt. Ja, also das wäre
mal. Sie sagen, das Land wartet dringend auf Entschlossenheit.
Ja, ja. Das ist nämlich so, dieses ein Teil, nicht alles, aber ein Teil der Gewinne, die die Populisten in jedem Land einfahren, hängt eben an unentschlossener Regierungsführung. Und das ist deshalb, ein Teil der Leute will zwar nicht, sie fürchten auch Reformen, wenn sie es ihnen nicht genug bringt. Oder sie fürchten den Wandel. Aber trotzdem wollen sie natürlich Zukunft, eine Zukunftssicherheit. Und deshalb ist Untätigkeit einer Regierung nicht zu Potte kommen. Das kann man eine Zeit lang verstehen. À la longue wird es immer mit Vertrauensverlust zur Folge haben. Und Vertrauensverlust in einer Demokratie, wirklich, da ist der Tod im Topf. Und wir sehen das, dann brechen die Leute auf. Ja, die schaffen ja nichts. Ja, wo gehen wir hin? Ja, wer ist da? Früher boten sich die Linken an mit ihren visionären Zukunftsmodellen. Das hat sich irgendwie erledigt. Und dann sind jetzt die Nationalisten da und tun so, als wenn sie uns in eine vergangene Epoche zurückführen mit ihrem nationalistischen Denken, dass das nun eine neue Heimat für uns wäre. Mhm. Also da ist wirklich jetzt Entschlossenheit gefragt. Und ich sehe jetzt tatsächlich endlich mal ein bisschen Bewegung. Ja.
Wenn man sozusagen die Rede von Roman Herzog sich nochmal vergegenwärtigt, wenn wir mal alte kollektive Gefühle nochmal versuchen zum Klingen zu bringen, dieser unglaubliche Optimismus, dieser Zuversicht, als die Ostdeutschen von Osten her diese Mauer eingetreten haben, die ist ja nicht gefallen, sondern die haben die eingedrückt. Ja, was ein Riesenunterschied ist.
Gut, dass Sie das sagen.
Ja, das ist kein Naturereignis, sondern das haben die gemacht. Da spürst du Selbstwirksamkeit. Mm. Und wenn ich das jetzt mal in den Kontrast setze zu der Rede von Roman Herzog, wenn ich das höre, was Sie in Ihrer Antrittsrede gesagt haben, wenn ich die Reden heute höre, dann frage ich mich, an welcher Stelle genau ist uns das verrutscht? Mm. Ist da vielleicht mehr passiert, als einfach nur ein bisschen Vertrauen, das erodiert ist in Institutionen, in Politik? Sondern haben Menschen langsam gespürt, dass eine Globalisierung völlig außer Kontrolle, in der es nur noch um Geld geht und der man gemerkt hat, okay, da kommen Leute unter die Räder. Mhm. Und irgendwann kam auch diese Mittelschicht unter die Räder. Mhm. Ich habe vor einiger Zeit in einem Buch von Thomas Piketty, dem französischen linken Ökonomen, gelesen, der sagte, es ist eines der bestgehüteten Geheimnisse der Globalisierung, dass es längst auch die Mittelschicht erwischt hat. Also nicht nur ein Gefühl, sondern echt ganz harte Fakten, die kämpfen um ihre Existenz. Und das ist der Grund, warum die Leute das Gefühl haben, mag ja sein, dass ihr eure Reformen macht, aber was springt für mich dabei raus?
Das ist natürlich ist Piketty da geprägt von seinen linken Prägungen. Mhm. Da ist etwas dran in Deutschland weniger, wenn Sie das Absacken dieser Mittelschicht beschreiben. So ist das in unserem Land nicht so greifbar.
Aber jetzt passiert es gerade.
Ja, es ist jedenfalls eine Gefahr.
Wir verlieren 15.000 Jobs, gute Jobs, sehen das jeden Monat.
Ja, das ist bei allen diesen technologischen Revolutionen ist es zunächst ein Problem. Diejenigen, die fortschrittsgläubiger sind, wartet ab. Das wird nicht nur ein Verlustgeschäft, sondern es wird auch Gewinne bringen. Wir werden an anderer Stelle mehr Beschäftigung haben. Oder es wird gewinnbringend sein und nicht nur verlustbringend. Das wissen wir nicht so genau. Wir Deutsche würden immer stärker sehen, die Gefahren sehen. Und deshalb brauchen wir trotz aller Kritik an Entgrenzungsphänomenen, die auch Schaden einrichten, auch die Besichtigung der Möglichkeiten, die es nach wie vor gibt. Die Globalisierungsgeschichte war zumindest für unser Land für die Mehrheiten eine Erfolgsgeschichte. Aber auf der anderen Seite entheimaten uns solche Dinge. Ich gehe mal vom Ökonomischen weg. Ich habe in der Vergangenheit öfter Ralf Dahrendorf, den verstorbenen Liberalen, zitiert, der schon prophezeit hat, dass bei immer fortschreitender Entgrenzung so ein Effekt erscheinen wird, der die Leute wieder neu nach Beheimatung im Vertrauten suchen lässt. Das heißt, der Fortschritt sagt, erweitert euch in die Welt hinein, werdet Weltbürger. Und wir erleben, dass dieser Prozess, den können wir ja auch bejahen als fortschrittlich denkende Demokraten von der Aufregung. Es ist etwas Gutes, ein Weltbürger zu sein. Mhm. Aber es ist etwas Problematisches, wenn der Weltbürger praktisch abhebt und seine Beine nicht mehr auf der Erde stehen, er seine Heimat verlustig geht. Und das war ein Problem der Fortschrittsdebatten, dass wir im Grunde die Bedürfnisse der Menschen nach Beheimatung dort, wo wir sind, verächtlich gemacht haben. Und zumal in Deutschland, wo die Begriffe wie Heimat oder Vaterland, ursprünglich positiv geprägte Begriffe, durch den Missbrauch, durch die Nazis im Grunde so in Bierfaschismus geraten sind, dass normale Leute sie in den 60er, 70er Jahren gar nicht mehr verwendet haben. Mhm. Die Lebensgefühle der Menschen sind aber andere. Sie wollen vertraut bleiben dort, wo sie leben, mit dem, was da ist. Und von daher dürfen wir auch die Sorge vieler Menschen, dass durch durch massive Zuwanderung im Grunde ein Vertrauensverlust an ihr eigenes Dasein dort, wo sie sind, mitgekommen ist. Der wird natürlich dann gepusht von interessierter Seite, aber gerade die progressiven Menschen haben oftmals diese Bedürfnisse nach Beheimatung entweder denunziert oder gar nicht richtig verstanden.
Oder als Rassismus diffamiert.
So entstehen dann Bruchlinien, die eigentlich zu vermeiden wären. Ja? Man kann sich einem humanen Ethos verpflichtet fühlen und der tiefen Überzeugung sein, dass die Menschenrechte seit der Aufklärung für everybody gelten, für Männer, Frauen, Menschen aller verschiedenen Sorten und gleichzeitig seine eigene Herkunft nicht verleugnen, sondern die durchaus pflegen mit ihren positiven Traditionen jedenfalls. Und das haben wir oft nicht gesehen und ich... Darf ich noch einen Moment?
Unbedingt.
Ja, weil ich habe noch
macht
vor
Spaß, Ihnen beim Denken zuzugucken.
Vier, fünf Jahren mal so eine Studie mitbekommen, wo eine Gruppe von Forschern, der Leitprofessor war Mitya Bak, herausgefunden haben, dass die Gesellschaft sich aufteilen lässt in Entdecker und Verteidiger. Also wir sprechen jetzt nicht über politisches Denken, sondern über Lebensgefühle, über das Habituelle. Und wir haben oft den Eindruck, dass in manchen politischen Bewegungen die Bedürfnisse der Verteidiger, es soll so bleiben, wie es war, zu gering geschätzt wurde, weil die Entdecker zu schnell und zu intensiv ihre Fortschrittsmodelle implementiert haben. Und Sie sehen manchmal dann, wenn das zu politischen Auseinandersetzungen zwischen diesen Lagern kommt, zum Beispiel in der Europafrage, soll Europa ein Europa der Vaterländer sein, wie der alte de Gaulle sagte, oder soll es eine ever closer union sein, eine immer engere Gemeinschaft. Und dann stimmen plötzlich zwei große Bevölkerungen in Westeuropa gegen eine Verfassung, die dieses ever closer, immer enger im Grunde positiv denkend darstellen. Weil sie haben das Gefühl, wir verlieren einen Teil unserer eigenen Identität. Und deshalb sind manche Bewegungen, die wir jetzt haben in ganz Europa, wo die Nationalpopulisten von einigen als Faschisten bezeichnet werden, das ist, da greifen sie wirklich total daneben. Weil natürlich gibt es unter denen Irre und Faschisten. Aber es gibt hauptsächlich verunsicherte Menschen, die sich fragen, wo bleibe ich in einer Welt, die sich so dynamisch verändert, dass ich Existenzängste habe. Und deshalb sage ich immer, Leute, guckt nicht bloß die Ossis an, wenn sie wählen, sondern schaut mal nach Skandinavien, in die besten Länder, die wir haben, oder in die Schweiz, wo eben dieser Prozess auch stattfindet. Und deshalb brauchen wir eben im Grunde andere Auseinandersetzungsformen mit dem innenpolitischen Gegner der Nationalpopulisten. Und da müssen wir ein bisschen zielgenauer sein.
Das heißt, haben Sie Verständnis dafür?
Also dafür nicht. Ich verstehe etwas davon. Aber das ist etwas anderes, als wenn ich Verständnis dafür habe, als wenn ich das unterstützen würde.
Also Verständnis und Verstehen ist ja ein Unterschied.
Die Menschen, die dorthin flüchten, befinden sich auf einem Irrweg. Es ist für mich und meine Freunde unmöglich, diese Partei zu wählen, weil sie kontaminiert ist mit einem alten Denken und mit einem Grundverdacht gegenüber unserer offenen Gesellschaft. Und deshalb habe ich kein Verständnis für deren politischen Ziele. Aber wenn wir die Entwicklung nur so deuten, dass es unter uns wieder Leute gibt, die den Führer herbeihaben wollen, dann begreifen wir nicht, dass wir es mit einer internationalen Problematik zu tun hat, die im Grunde zweifelt daran, dass die liberale Moderne der offenen Gesellschaft der geeignete Weg für alle ist. Und deshalb brauchen wir mehr argumentativen Eifer und wir müssen sie auch stellen. Wir müssen Frau Weidel noch mal zuhören, wenn sie in Budapest auftritt, bei der CPAC, bei dieser Vereinigung der Rechtsaußenparteien und wie sie dann dem Orban zujubelt und sagt, die große Mehrheit der Ungarn wird diesen wunderbaren Menschen stützen und sie findet das ganz großartig. Dann sehen wir, was auf uns zukommt, wenn wir Wenn wir die Programme dieser Partei angucken, sehen wir es nicht. Aber sie träumen eigentlich von einer autoritären Führerschaft, die kann wie Orban aussehen, für einige wie bei Erdogan, muss man sich mal vorstellen. Oder einige mögen auch den Herrn Trump gerne. Ja. Oder sie haben keine Probleme mit dem Kriegsbrandstifter Putin. Genau. Also das ist wirklich eine ungute Suppe, die sich da zusammengerührt haben. Aber die Furcht der Menschen vor einer Moderne, die sie überfordert, die dürfen wir nicht einfach missachten, sondern wir müssen danach trachten, die mit unserer offenen Gesellschaft fremdeln, wieder zu beheimaten. Und
Sie haben, Herr Gauck, ich habe das vorhin zitiert, vielleicht können wir das noch mal kurz zuspielen. Vor 3 Jahren war das. Mhm. Da haben Sie über die AfD hier folgenden Satz gesagt. Schauen Sie mal.
Diese Typen kommen bei uns nie an die Macht in Deutschland, aber man stelle sich vor, sie würden.
Sagen Sie, sind Sie sich sicher?
Ja, da bin ich mir sicher. Deutschland ist doppelt geimpft. Wir hatten eine braune Diktatur und eine rote und eine weitere wollen wir nicht. Also wir bleiben bei unserer relativ gut funktionierenden liberalen Demokratie. Und wir sind nicht Weimar. Dieses Land hat eine Demokratie und genügend Demokraten. Weimar hatte eine Demokratie, aber nicht genug Demokraten. Also wir schaffen das mit diesem Land.
Nochmal, Sie sind sich da ganz sicher?
Ja, total. Absolut.
Ja, das war eine Portion Optimismus zu viel. Ich bleibe dabei, dieses Land, und davon spreche ich, nicht von einem Bundesland. Wir sehen aber jetzt einen weiteren Schritt, den ich auch so noch nicht für möglich gehalten hatte, damals bei diesem Interview. Jetzt, ne? Wenn wir auf Sachsen-Anhalt schauen, ist das eine Möglichkeit. Und ja, da müssen wir sehen, wie wir uns dazu stellen. Das wird ja natürlich ein Teil der anderen Deutschen wieder aufwecken und sie vielleicht auch etwas kampfesmutiger machen. Und das Schlimme ist ja, wenn wir denken, da können wir nun gar nichts mehr machen. Also da muss man nun den Kopf einziehen und möglichst auch nicht so laut werden mit einer Gegnerschaft. Das könnte uns später schaden. All das sind Elemente von Feigheit. Das bringt uns nicht weiter. Wir werden uns im Gegenteil daran erinnern, dass selbst wenn sie mal an die Macht kommen, ihre Bäume nicht in den Himmel wachsen. Und als die Frau Weidel neulich in Budapest noch dem Orban huldigt, da wird sie wenig später von der ungarischen Bevölkerung eines Besseren belehrt. Ja, sie meinte, es sei eine felsenfeste, Zitat, Unterstützung der Bevölkerung für ihn da. Das hat sich dann gezeigt, dass das nicht so ist. Und da konnten die Amerikaner und sie selber noch so stützend eingreifen. Es war zu Ende. Und so wird es ihnen auch gehen. Aber ich hoffe, sie kommen erstmal gar nicht dahin. Und wenn das in Sachsen-Anhalt nun passieren sollte, daran wird Deutschland nicht untergehen, sondern da wird die Entschlossenheit und auch die, wissen Sie, das wird auch ein Schock sein für diejenigen, die uns regieren, dass nicht mehr die Profilierungsängste und Süchte in den Koalitionären im Grunde das Leitmotiv sind, sondern was nützt diesem Land?
Glauben Sie das?
Ja, ich denke, das kann passieren. Also ich bin immer so ein bisschen skeptisch, weil ich die deutsche Neigung zum Versitzen ja nun genügend auch schon thematisiert habe, aber nun ist wieder ein neuer Weckruf. Ja, manchmal ist es so, der Wecker klingelt, du schläfst wieder ein. Also dann gibt's aber die Schlummertaste und es gibt jetzt einen erneuten Weckruf.
Ja, ich habe das Gefühl, der Wecker hat schon so oft geklingelt, dass ich für meinen Teil Tinnitus habe und trotzdem passiert nichts.
Naja, das ist Ihre Rolle.
Tinnitus
und das ist auch okay. Wir wollen wachsame Begleiter und Beobachter im journalistischen Milieu haben. Meine Rolle ist es, die Leute daran zu erinnern, dass ihnen Dinge gelungen sind.
Also was ich auch so sehe, ist, diese Messe ist noch nicht gelesen. Weder in Sachsen-Anhalt noch in Mecklenburg-Vorpommern.
Aber wir kommen in schlimme Situationen, wissen Sie, ehe Sie mich fragen, Herr Lanz.
So.
Ja, ehe Sie mich fragen. Ich sehe schon, wie es im Grunde hinter Ihrer Stirn sich abspielt. Gucken Sie, wenn ein Typ wie ich, der wirklich mit Linkspartei nichts am Hut hat, ja, dazu gab es für mich zu früher viele rote Reaktionäre in Ihnen. Und jetzt, die jungen Leute sind keine roten Reaktionäre, aber sind für mich auch vielfach mit zu viel Romantik und bei der Sache. Und ich traue ihnen nicht. Also ich bin unverdächtig, ein Anhänger der Linken zu sein. Und gleichwohl sage ich mir, in einer bestimmten Situation kann es passieren, dass die Union die Kröte schlucken muss und mit der Linken zusammen, auf welche Weise, vielleicht nicht als Koalition, aber doch als Duldung, dann dafür sorgt, dass es nicht zu einem Ministerpräsidenten der AfD kommt. Ja.
Das würden Sie sagen?
Ja, das ist ja nun, Sie kennen mich von früher und kennen meine Antipathie gegenüber.
So, ich kenne auch Ihre auch Familiengeschichte.
Ich habe wirklich Gründe gegen
Ihre Familiengeschichte.
Diese Politik und die Politik kennen, muss man ja sagen, der Linkspartei zu sein. Gleichzeitig sind bei denen ja Entwicklungen eingetreten mit Leuten wie Herrn Bartsch oder Frau Pau oder Herrn Ramelow. Da können Demokraten reden.
Und, ja, aber diese Art von Linkspartei ist nach meinem Empfinden vorbei.
Ja. Ja, das kann alles sein. Wir haben neulich.
Also wenn man in Niedersachsen stolz darauf ist, den ersten antizionistischen Landesverband zu haben.
Ja, gut, da wehren die sich nun dagegen. Das ist eine Partei.
Die Parteispitze sagt, das geht nicht. Also die distanzieren sich.
Die sind in
Teilen davon, also, nicht alle. Muss man der Fairness
halt dazu sagen. Ich mag sie nicht, ich wähle sie nicht, ich brauche sie nicht. Mhm. Aber es ist eine Partei, die jetzt in Zügen Teil den Zug einer Bewegung hat. Da ist vieles im Gärungsprozess.
Ja, aber alles, um die AfD zu verhindern.
Ja, es ist im politischen Raum so, da geht es nicht immer um die Gestaltung des einzig Guten.
Aber können
sondern manchmal
so
geht es um die Gestaltung
machen.
Des weniger Schlechten. Das ist Politik. Und wenn ich Dichter wäre, würde ich das unmöglich finden. Und ein Teil meines Ich sagt, oh Gott, doch nicht das. Was bringt das? Was hat das für Folgen? Mhm. Und jetzt muss ich die Folgen der einen mit den Folgen der anderen Lösung besprechen. Mhm. Gute Freunde von mir sagen, also ernstzunehmende Demokraten, lass sie doch regieren. Dann sollen sie doch mal zeigen, was sie können.
Wie sehen Sie das?
Und da bin ich skeptisch. Also wenn ich dieses Programm lese in Sachsen-Anhalt, dann sage ich, ja, also vorwärts, Kameraden, es geht zurück. Das ist nicht das Modell, aus dem Deutschland erwachsen ist. Es ist weder das Modell von Konrad Adenauer, noch von Willy Brandt, noch von Roman Herzog, noch von all den Deutschen, die diese Demokratie so stabil, wie sie immer noch ist, hingestellt haben. Und das alles zu gefährden mit einer Willfährigkeit gegenüber Autokraten wie Trump, einer Willfährigkeit gegenüber Kriegshetzern und Kriegsbrandstiftern wie Putin, die das Recht verachten, das ist für mich unvorstellbar, diese Partei im Moment schon so zu adeln, dass man mit ihnen regiert. Schauen Sie, wenn die französische Rechtsaußenpartei unter Le Pen und Bardella, wenn die es für unmöglich halten, mit unserer AfD im Grunde zusammenzugehen.
Die sind zu radikal, ne?
Ja, das ja.
Also den Franzosen sind die Deutschen zu radikal.
Die sind für mich schon reaktionär genug. Aber wenn die das schon sagen, was heißt das für mich als Deutschen? Ja, das geht nicht. So, und deshalb muss ich dann einem ungeliebten Bündnis mehr Zustimmung geben als dem Versuch, lass sie doch mal regieren. Ich weiß, dass man das kritisieren kann. Also, klar.
Aber Lindner.
Bitte?
Christian Lindner, sagt Ihnen was?
Ja, klar.
Christian Lindner hat neulich einen, ich finde, wirklich bösen Satz gesagt. Er sagt, es ist egal, wie die Leute in diesem Land wählen, am Ende regiert immer die SPD. Das war die Chiffre für, es ist egal, wie konservativ die Leute wählen, am Ende kriegen sie immer linke Politik.
Naja, es ist so, die Schwierigkeiten dieser Koalition und der letzten auch sind eigentlich normale Schwierigkeiten einer Koalitionsregierung, in der sich unterschiedliche Lager der Bevölkerung befinden. Ich habe vorhin ja nicht ohne Grund mal eine unpolitische Charakterisierung der Wählerschichten vorgenommen mit dieser Uni-Studie von Back und anderen, mit den Entdeckern und Verteidigern. Und wenn die Progressiven nun ein Teil des Wahlvolkes repräsentieren und die Bewahrer alleine nicht stark genug sind. Und diese Bewahrer, die wir da jetzt sehen, mit Blau und Schwarz.
Das ist jetzt Bundestagswahl, ne? Also bundesweiter Trend. Ja,
das ist etwas, worauf sich die Menschen in einigen Gegenden von Thüringen und Sachsen immer wieder beziehen. Die sagen, seht doch, wir haben hier die Mehrheiten eben rechts von der Mitte. Warum machen wir die politisch nicht nutzbar?
Das macht die wahnsinnig wütend, die Leute.
Ja, das macht sie wütend.
Ja. Und weil was Sie jetzt und was andere zur AfD sagen, das sagen Sie auch zu 40% Wählern der AfD in Sachsen-Anhalt.
Naja, es ist so, ich verurteile sie ja nicht als Faschisten, sondern ich bin der Meinung, dass Sie falsch wählen, dass Sie auf einem Irrweg sind, wenn Sie dieser Partei Ihre Stimme geben. Dass Sie dann Entwicklungen blockieren, die wir eigentlich nötig haben. Wir brauchen ein innovatives Deutschland, das sich gleichzeitig seiner Werte bewusst ist. Eigentlich könnte unsere Koalition das anbieten. Wir haben diese beiden Elemente, das bewahrende Element. Und wir müssen immer daran denken, dass konservative Politik diesem Land gut getan hat. Mhm. Wir haben dieses Land nicht nur, weil wir Sozialdemokraten haben, als teilweise Regierende, sondern auch, weil wir Unionspolitik hatten, die dieses Land zu dem gemacht haben, was es ist. Und deshalb haben wir eigentlich hier eine Möglichkeit, die jeweiligen Bedürfnisse in diesen unterschiedlichen Lagern zu befriedigen. Aber das funktioniert nur, wenn sie sich wirklich durchringen. Und dann hat einmal der andere ein paar Punkte mehr und mal die Seite. Ja, gut, und deshalb ist das, was er beklagt, im Grunde ein Abbild der Ist-Situation. Wie will er denn das ändern? Durch eine Minderheitenregierung, ja, wie soll denn die regieren? Die ist ja auch abhängig, die ist noch abhängiger. Mhm. Nicht? Also
aber was er beklagt, ist sozusagen eine Entwicklung, die dahin führt, dass man am Ende, und würde mich wirklich mal Ihre Meinung interessieren, zum Thema Brandmauer. Wir haben uns öfter mal ein bisschen oberflächlich darüber ausgetauscht, aber wirklich da mal reingehen. Mhm. Die sind hinter dieser Brandmauer prächtig gediehen. Mhm. Prächtig. Mhm. Das hat denen nicht geschadet. Sie mussten nie den Beweis antreten, dass das, was sie versprechen, und zwar wirklich buchstäblich, das Blaue vom Himmel, passend zum Parteilogo, dass sie das einlösen müssen, weil da ist ja diese Brandmauer, mit denen auf gar keinen Fall. Das hat sie eigentlich in Wahrheit geschützt. Und es gibt sogar Leute, die sagen, auch Politikprofessoren, das hat die Union, die konservative, die bürgerliche Politik in diesem Land in eine babylonische Gefangenschaft, so drücken die das manchmal aus, so weit würde ich nicht gehen, aber mit der SPD geführt. Und das Gefühl, das entsteht, ist, da ist eine Partei, die ist jetzt auf dem Weg Richtung 10%. Aber die sagen immer noch, wo es lang geht. Und das macht die Leute wahnsinnig wütend. Und das ist der Grund, warum jemand wie Peter Müller, den Sie bestens kennen, ehemaliger Ministerpräsident und dann später Verfassungsrichter, ne, Saarland, der hat vor einiger Zeit, und das ging fast unter im öffentlichen Diskurs, und ich habe mich immer gefragt, warum ist das so? Wollen wir das nicht hören? Der hat vor einiger Zeit sich Gedanken gemacht über diese Brandmauer, im April war das, und sagte, es muss aufhören, dass Parteien Positionen, die sie eigentlich für richtig halten, nur deswegen aufgeben, weil sie auch von der AfD geteilt und aufgestellt werden. Und er sagt, es kann nicht sein, dass die AfD von den anderen Parteien in den Parlamenten systematisch benachteiligt und ausgegrenzt wird. Und er sagt, der dadurch begründete Eindruck eines unfairen Umgangs mit frei gewählten Abgeordneten, das ist ja der entscheidende Punkt, schadet regelmäßig mehr als er nützt. Ja. Ich finde, er hat da einen totalen Punkt.
Ja.
Aber die Debatte gibt es nicht.
Ich verstehe, was er meint, Herr Lanz. Und ich habe vor ein paar Jahren mal ein Buch über Toleranz gemacht. Und da habe ich mir erlaubt, die Abgeordneten des Bundestages zu kritisieren, weil sie keine Vizepräsidentin des Bundestages aus der AfD gewählt haben. Und ich meinte, es seien gewählte Abgeordnete und man solle ihnen die Möglichkeiten, die das Parlament nun mal bietet, nicht versagen. Das hat viele geärgert. Aber ich habe aus Gründen der Fairness und weil das gewählte, vom Volk gewählte Abgeordnete sind, gemeint, dass ich Recht hätte. Deshalb kann ich diese Elemente verstehen.
Also heißt das übersetzt, Herr Gauck, AfD-Politiker sollten dann auch Parlamentspräsidien beispielsweise leiten dürfen?
Ja, würde es heißen, ja.
Würde es heißen?
Ja. Also in meiner, bei mir ist das so.
Fachausschüsse auch?
Ja, eher ja. Ja, ich würde vielleicht sagen, beim Verteidigungs sind Sie drin, aber so. In dem Gremium, wo es um die Sicherheitsfragen geht, da würde ich Sie nicht gerne drin sehen. Das hat ja der Bundesverteidigungsminister jetzt auch noch mal thematisiert. Da sind Sie
wegen
mir,
Geheimnisverrats und die Nähe zu Russland.
Da sind Sie mir zu unsicher, wegen Ihrer Putin-Nähe. Wer nicht weiß, was ein Kriegsbrandstifter ist und wer nicht weiß, was Opfer und Täter unterscheidet, dem ist nicht zu trauen. Und deshalb sind Sie nicht vertrauenswürdig für mich. Es ist für mich unmöglich, diese Leute zu wählen. Aber ein Teil unserer Landsleute hat die mit der Würde von Abgeordneten ausgestattet. Und deshalb erschien es mir klüger, ihnen diese Rollen nicht zu versagen. Aber nun sind unsere Abgeordneten nur an ihr Gewissen gebunden. Sie dürfen entscheiden, was sie wollen. Das soll auch so bleiben. Aber ich hatte da ein anderes Gefühl. Das ist der Punkt, wo ich den Herrn Müller verstehen kann. Auf der anderen Seite, ich wähle auch ein anderes Bild. Für mich ist das Bild einer befestigten Grenze das Richtige. Dann kannst du Grenzübergänge regeln.
Dann kannst du auch mal sagen...
Und du kannst Situationen finden, wo du sie im Grunde genommen irgendwie würdigst oder wo du sie anders behandelst als
Interessanter Fall. Sie erinnern sich der Strafrechtsparagraf zum Thema Politikerbeleidigung, den CDU, Grüne und Linke streichen wollen. Das war die Geschichte. Und der dann nicht gestrichen wird, weil die AfD den Antrag gestellt hat.
Ja.
Und dann erzählen wir den Leuten, wir wollen aber die Demokratie retten und wir machen uns Sorgen um die Demokratie. Das ist Demokratie.
Ja. Das ist heikel. Und wenn man das macht, wenn man so entscheidet, dann muss man hinterher genau sagen, warum man diese an und für sich wenig demokratische Entscheidung getroffen hat. Also man kann es sich ganz einfach machen und sagen, wir haben die Mehrheit, ihr habt uns gewählt, also können wir auch so entscheiden. Das ist eine Variante. Aber man kann auch genauer sagen, dass es Gründe gibt, die für uns diese Partei als unberechenbar und als gefährlich erscheinen lassen. Wir sind noch nicht so weit, dass wir sie verbieten, aber wir halten sie mehrheitlich für gefährlich und nicht für hilfreich. Und deshalb machen wir das so. Wenn diese Erklärung...
Aber Sie haben dieses Störgefühl, haben Sie
hab
auch.
Habe ich. Selbstverständlich habe ich.
Deswegen sagte ich vorhin, das ist ein bitterer Satz von Christian Lindner. Was er da ja auch stellt, ist ja eine Systemfrage. Er sagt ja im Grunde, das System läuft darauf hinaus, eigentlich so wie früher beim Fußball, da spielen 22 Mann gegeneinander und am Ende gewinnen immer die Deutschen. So ist das, du gehst zur Wahlurne und egal, was du wählst, am Ende regiert immer die SPD.
Ja, das geht so lange gut, bis der Krug bricht und bis in unserem Land krisenhafte Zustände ausbrechen. Jetzt sehen wir heraufziehende Krisen, aber wir spüren die Krise noch nicht. Noch funktioniert alles. Der Sozialstaat funktioniert immer noch, obwohl interessierte Kreise ihn dauernd runterreden. Aber er interessiert so, dass unzählige Menschen aus der ganzen Welt in ihm sein wollen. Aber wenn die Krise käme und wenn sie wirklich kommt, wird eine andere Entschiedenheit plötzlich im politischen Raum zu finden sein. Das Schlimme ist, das ist schlimm, dass wir oft erst unter Krisen aufwachen. Ja. Unter Krieg oder Krisen und dann handlungsfähig werden und eine Entschlusskraft zeigen, die heute angezeigt ist, um die heraufziehenden Krisen zu bewältigen.
Müssen wir, ich weiß nicht, Sie haben mal gesagt, wir müssen auch mal bereit sein, ein bisschen zu frieren für den Frieden.
Naja, das habe ich mal gesagt, das ist dann kommen Leute daher und sagen, ja, er hat gut reden, oder, er verdient genug Geld.
Ja, oder auch mal, auch so ein Satz von Ihnen, da ging es um Zumutungen, ne? Ich will das jetzt überhaupt nicht verhetzen, sondern ich sage nur, was Sie damals in diesem Gespräch zitiert haben oder gesagt haben, sagt noch, notfalls muss es halt auch mal 2 Jahre keine Rentenerhöhung geben.
Ja, ja, also,
das ist auch Leuten zuzumuten.
Ich hab mal,
wir reden über Zumutungen. Ja, wir sind jetzt bei Leuten wie Churchill, der sagte damals, ich habe nichts anzubieten, außer Blut, Schweiß und Tränen. So.
Aber, Herr Lanz, Churchill, das war Krise. Aber Krise pur.
Richtig.
Ja? Und da standen die Leute wirklich am Abgrund. Wollen wir uns unterwerfen oder wollen wir das nicht? Das ist so wie die Ukraine. Ja, da ist Krise pur, da ist Krieg. Ja, das
Existenz. Geht
um die Existenz. Ja. Und dann sind Menschen zu unglaublichen Leistungen fähig. Und dann musst du jemanden haben, der dies kanalisiert. Und das ist auch die Größe von Churchill damals gewesen. Der war nicht immer gleich beliebt. Aber da hat die Zeit ihren Repräsentanten gefunden.
Und, haben wir die heute?
Ja, offenkundig haben wir sie jetzt nicht. Ja? Sondern,
wie nehmen Sie in dem Zusammenhang Friedrich Merz wahr?
Naja, das musste ja kommen, die Frage.
Und,
ja,
Entschuldigung.
Erstmal muss ich ihn ja ein bisschen in Schutz nehmen, weil er wurde ja schon runtergeschrieben. Da hatte er noch gar nicht angefangen zu regieren. Und dann muss man ihm zugestehen, ja, in einer Anfangszeit eines neuen Gewerbes macht man möglicherweise ein paar kommunikative Fehler.
Neues Gewerbe.
Ja, er war jahrelang raus aus der Politik und hat nicht jeden Tag mit der Öffentlichkeit kommuniziert. Und dann sind manche Wortschöpfungen oder manche Halbsätze vielleicht nur zweite oder dritte Wahl, sowas passiert. Tatsächlich aber müssen wir doch nicht von diesem Mann befürchten, dass er uns irgendwo in die Irre führt, sondern es ist ja erkennbar, dass er ein Ziel hat. Er will, dass dieses Land wieder nach vorne kommt. Mhm. Und nun jeden seiner nicht völlig gelungenen kommunikativen Dinge dann zu einem Fanal des Unvermögens zu erheben, das ist natürlich Blödsinn.
Also, aber gerade Sie als jemand, der sich so genau jeden Satz, jedes Wort überlegt.
Gut, ich hab auch schon mal einen Halbsatz verwendet, der vielleicht unpassend war oder irgendeinen Satz gesagt, den die Leute kritikwürdig fanden und all das.
Es gibt einen Satz, der kürzlich gefallen ist, Herr Gauck. Vielleicht gerade ganz aktuelles Beispiel von Friedrich Merz. Mich würde mal wirklich Ihre Meinung dazu interessieren. Schauen Sie mal der hier.
Kulturpessimisten, Untergangspropheten, Nöler, Nörgler, Empörte, Berufskritiker, wegtreten. Wir gehen mit Zuversicht und Optimismus an die Arbeit und wir bringen unser Land wieder auf Kurs.
Okay, wenn er das seinen Parteifreunden sagt, ist das völlig okay. Wenn er damit meint, alle die Journalisten, die ihn kritisieren, wegtreten, das hat er aber nicht gesagt, dann wäre
Kommt
das ein
so
schwerer
an.
Fehler. Ja. Aber dazu ist er zu demokratisch. Das dürfen wir ihm nicht unterstellen. Mhm. Und im Übrigen hat er natürlich dort recht, wo er diesem Land bescheinigt, dass der Deutsche sich eigentlich wohlfühlt, wenn er sich unwohl fühlt. Ne? Und besonders, wenn man intelligent erscheinen möchte, dann darf man doch nicht glücklich sein oder dankbar, ja? Sondern da musst du zeigen, wie fähig du bist, alles zu durchschauen. Und wie würde es nach dir gehen, wäre alles natürlich total besser. Aber leider ist es ganz furchtbar schlimm. Mhm. Und dann wundern wir uns über Leute, die zum Beispiel in Finnland wohnen oder in Norwegen. Mhm. Wir fahren dahin, den Leuten geht es nicht besser als uns, sondern der Durchschnitt ist unter uns. Und sie sind irgendwie einfach Menschen, die sich wohlfühlen, dort zu sein, wo sie sind.
Einspruch, euer Ehren.
Ja?
Darf ich mal?
Hoffentlich.
Ich fand immer, dieser deutsche Zweifel, den kann man als Nörgeln diffamieren. Aber in Wahrheit fand ich das auch immer eine riesige Qualität dieses Landes. Zu hinterfragen, genauer wissen wollen,
ist es.
Verstehen.
Ist alles richtig, solange es nicht neurotisch wird.
So, ja. Und dann, wenn Sie Skandinavien sagen, Herr Gauck, nur ganz kurz, Schweden zum Beispiel.
Naja, ich habe über Finnland gesprochen.
Sie haben über Finnland
in
gesprochen?
In Schweden bringen sich mir zu viele Leute um. Aber
aber als Gesellschaft funktioniert Schweden ganz gut.
Ja.
Und interessant ist, wenn man nach Schweden guckt, Schweden hat diesen Sozialstaat, den haben die nie geschliffen. Mhm. Das ist ein Staat, ein sehr kümmernder Staat.
Mhm. Volkethem. Sagen Sie,
ja, genau, in dem interessanterweise beides nebeneinander funktionieren kann. Du hast den Menschen, der Sozialhilfe braucht, der die Unterstützung der Gemeinschaft braucht. Und daneben hast du den Chef von Spotify, der zigfacher Milliardär ist. Aber der zahlt seine Steuern. Der nimmt keine Schlupflöcher, weil er es als Aufgabe, als gesellschaftliche Aufgabe für sich betrachtet, etwas dieser Gemeinschaft zurückzugeben.
So. Also die Mehrheit unserer deutschen Unternehmer, unserer familiengeführten Unternehmen, zahlt ihre Steuern hier in diesem Land. Und sie sind ein unglaublich wichtiger Faktor, dass wir diese Form von Unternehmenskultur haben, ist ein hohes Gut. Zweitens, in dem von Ihnen und mir gepriesenen Schweden haben wir eine überaus starke nationalpopulistische Partei. Mhm. Das heißt, wir reden bei dem Erstarken der Nationalpopulisten in Europa nicht über soziale Gründe, sondern wir reden über unterschiedliche Formen von Entheimatung. Mhm. Und dies ist gerade in Schweden zu sehen. Nein, was ich meinte mit Finnland ist dieses Gefühl, dass man, ich benutze manchmal das Wort, dass man so etwas entwickelt hat wie eine Daseinsgewissheit. Und in dieser Gewissheit, dass ich auf einem guten Wege bin, entsteht dann auch eine gelassene Selbstsicherheit. Ein Gefühl, ich bin etwas wert. Und ich gehöre zu der Generation, die aufgrund des Krieges und der unsäglichen Morde, die unser Land einstmals verursacht hat, überaus kritisch war und die jede Form von übertriebenem Optimismus oder von Verschweigen, von Unheil gehasst hat. Und ich habe das mal in dieser Sendung so gesagt, dass mir einige Leute heute noch nachreden, ich würde das Land hassen. Dabei liebe ich dieses so gewordene Land. Und Da mussten wir durch das Erlernen einer radikalen Selbstbefragung und Selbstkritik. Mhm. Und je stärker die Zivilgesellschaft wurde, das ist in jedem Land so, dass ein Übergangsland ist. Je stärker die Zivilgesellschaft ist, desto stärker hinterfragst du dich selber. Mhm. Bin ich auf dem richtigen Wege? Und ich stimme Ihnen zu, es ist eine Tugend des westlichen Denkens und dieses Landes, dies gemacht zu haben. Wenn das aber so weit führst, dass du spätere Generationen im Grunde ansteckst mit einem Grundmisstrauen gegenüber dem eigenen Land und seinen Möglichkeiten, dann wechselt etwas, was mal wichtig war, um auf die gute und anständige Seite zu kommen, wechselt in eine künstliche Selbstbehinderung deiner Möglichkeiten. Mhm. Und bis hin, dass es eine neurotische Fixierung aufs Versagen gibt. Mhm. Und dann fühlst du dich so lange gut, wie du nicht Verantwortung trägst, weil du fürchtest die Verantwortung, weil sie dich einmal in dieses absolute tiefe Loch der Schuld und des Versagens geführt hat. Und dieses
das
Deutschland
ist das, was Sie mit Entlastung meinen, ja?
Und dieses Land ist im Grunde schrittweise durch diese selbstkritische Phase hingekommen zu einer Bewusstheit: Okay, wir sind ein Hort des Rechtes. Wir haben so viele Güter gesichert, die früher fragwürdig oder gar nicht existierten. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute zu wenig an diesen guten Weg des Gelingens glauben. Und hatte das Gefühl, sie glauben zu wenig an das, was sie selber geschaffen haben. Nicht? Im letzten Jahr habe ich in dieser Sendung gesagt, Mensch, Leute, anschauen, was ist. Nicht nur den Korb füllen, wo all der Mist drin ist, der uns misslungen ist, sondern all das, was uns gelungen ist. Und dieses sichere Selbstbewusstsein unserer eigenen Möglichkeiten, das ist uns aus historischen Gründen verloren gegangen. Und wir sind einen ganz mühsamen Prozess des Wiedererlangens.
Mhm. Und ist das in Ostdeutschland anders als in
Ostdeutschland? Ja, Ostdeutschland ist anders geprägt.
Ich hab bis heute keine wirklich schlüssige Erklärung sozusagen dafür gehört, warum der große Erfolg der AfD hat in Ostdeutschland begonnen. Es ist längst auch ein westdeutscher Erfolg. Ne? Also bin weit davon entfernt zu sagen, dass da sind ein paar komische Leute, die wählen die AfD und so weiter. Und das sind insbesondere Ostdeutsche. Das ist so erstens gar nicht wahr und zweitens sind das auch keine komischen Leute. Ich finde auch immer, dass die Sprache so schwierig ist, die wir dann zum Teil benutzen. Ne? Dann hört man so Formulierungen wie, die gehen da diesen Rechten auf den Leim. Mhm. Das ist für mich eine Entmündigung von Bürgern. Das ist für mich ein Nicht-Ernst-Nehmen von Leuten. Ja, du redest zu Menschen wie zu kleinen Kindern. Ihr geht denen auf den Leim. Nein, die können schon selber denken, die verstehen schon ganz genau, was sie da tun. Und sie werden ihre Gründe haben, warum sie das tun. Und mich würden diese Gründe mal interessieren.
Die Gründe muss man nicht immer nachvollziehen, Herr Lanz. Da kannst du auch kritisch mit den Gründen sein. Wenn Ihnen eingeredet wird, Sie könnten ein Deutschland haben, wie es früher mal war, wo Sie weitgehend unter sich sind, dann ist das eine Sache, die fern von jeder Wirklichkeit ist. Ja? Es ist da, an diesem Punkt ist die AfD für die Menschen, die sich durch diese sehr offene Gesellschaft und durch die massiven Veränderungen so verunsichert fühlen, wie die Schweden, die Dänen, die Niederländer und die Schweizer. Das ist etwas Gemeinsames, was wir alle haben. Und dann bieten diese Parteien so etwas an wie einen Schutzhafen für diejenigen, denen die Moderne zu windig ist, zu offen ist und ihre eigenen Lebensmöglichkeiten Die sehen Sie dort nicht. Es soll so bitte so sein, wie es mir vertraut ist. Das ist das eine.
So ist der Satz,
jetzt noch was anderes.
Ganz kurz, weil es wirklich interessant ist. Das ist einer der Sätze, die Ulrich Siegmund, der Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, so häufig sagt wie kein anderer. Ich möchte mein altes Deutschland zurück.
Ja, und das, dann muss man ihm sagen.
Welches Deutschland?
Das musst du ihn fragen.
Genau.
Und bei einigen dieser Vertreter, wenn du manche Reden von Herrn Höcke hörst, hast du das Gefühl, sie möchten ein Deutschland, das die Mehrheit der Deutschen nie wieder sehen will. Ja, ein autoritäres Deutschland. Ich möchte auch kein Deutschland mit einer Figur wie Orban. Ja, also das auch möchte ich auch nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Und daran können Sie sehen, diese Bedeutung, das ist der unpolitische Teil der Zugkraft. Das ist der
emotionale
mit dem
Teil.
Psychen und dem Habitus.
Genau.
Ja? Wir wollen vertraut sein, wir wollen uns nicht fürchten müssen vor dem Unvertrauten. Und wenn solche stabilen Länder wie Schweden und die Schweiz so starke Zuläufe haben nach rechts außen, dann sind das diese Gründe. Und deshalb dürfen wir das nicht gleich als Faschismus denunzieren. Das ist eben der große Fehler der linken Protestkultur, dass sie so tun, tun, als wären diese Leute alle bereit, morgen Adolf Hitler zuzujubeln.
Ja, man entwertet ja auch den Begriff Nazi. Ja, jeder ist sofort.
Unfug, ja. Das ist politischer Unfug. Mhm.
Aber bei Ihrer Geschichte, Herr Gauck, und Sie sind derjenige, der sich wie kein anderer auch publizistisch zum Thema Freiheit geäußert hat. Das war Ihr großes Thema auch als Bundespräsident. Ja. Das war immer das Thema. Die Ostdeutschen, die so sehr für diese Freiheit gekämpft haben, nach der Erfahrung von gleich zwei Diktaturen. Und man kann zum Beispiel in diesem großartigen Buch von Katja Heuer lesen. Weiß nicht, ob Sie das kennen. Historikerin, die in England lebt, Brandenburg geboren.
Ich weiß schon,
diesseits
was daran
der Mauer
großartig ist und was daran nicht großartig ist.
Erklären Sie das einmal.
Das kann ich schon erkennen. Ja.
Ja? Ja, wenn man, also die sozusagen anhand von Einzelgeschichten vor allen Dingen, das ist der Kniff dabei, sehr plastisch, sehr anschaulich, sehr nachvollziehbar erzählt, sozusagen, dass es nicht
es
gut
eine,
ist.
Es fehlen einfach ein paar andere Geschichten.
Aber ich will nur kurz die These sagen, die Kernthese. Sie sagt, wir dürfen nicht den Fehler machen, alles zu entwerten, was sozusagen DDR war. Mhm. Weil auch da hatten Menschen ihr Leben, sie haben sich darin eingerichtet und es hat für sie funktioniert. Und das hatte auch einen Wert an sich.
Das ist ein alter Erzählstrang, der teilweise auch von westlichen Historikern bevorzugt ist. Und es ist ein Unterschied, ob du politische Systeme delegitimierst oder menschliche Leben delegitimierst. Und manchmal, wenn wir politische Systeme delegitimieren, wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, die DDR sei ein Unrechtsstaat gewesen, dann fühlen sich diese Leute persönlich beleidigt, was niemals die Absicht ist der Leute.
Aber man muss es sauberer sagen.
Ja, man muss es dann sagen, aber es gibt genug Leute, die Nutznießer dieses Systems waren, die es nicht mögen, wenn es wirklich delegitimiert wird, was sie gelebt haben, ohne irgendeinen Widerspruch zu empfinden. Und das ist das Problem bei solchen Publikationen wie der von Frau Heuer, dass dies nicht klar genug deutlich wird. Aber es gibt noch andere Publikationen, die einen deutlicheren Weg gehen. Und okay, beides muss gesprochen werden.
Aber diese Sehnsucht sozusagen, darauf wollte ich hinaus.
Sie haben mich auf die Ostdeutschen angesprochen.
Genau.
Erst, wir wollen zwei Dinge mal vorab sagen, bevor ich noch mal was dazu sage, was ich schon 100-mal gesagt habe. Aber erstens, es ist eigentlich etwas bedrohlicher oder besorgniserregender, wenn in total gut situierten Wahlkreisen von Bayern und Baden-Württemberg 20% Wählerstimmen abgegeben werden für die AfD.
So wie in Ingolstadt vor ein paar Jahren, ne? Audi-Stadt,
ja,
super
genau,
wohlhabend.
Wir haben verschiedene Wahlkreise in beiden super ausgestatteten Ländern, Wohlstandsländern. Wenn dort solche Prozentzahlen sind, wie wenn in Sachsen 140%. Das ist eine eigene Art von Besorgnis, die man bitte nicht übersehen soll. Zweitens, wir haben in Ostdeutschland immer noch keine Mehrheit, die AfD wählt. Und wir haben dort Menschen, die sich von diesem ganzen Milieu so angewidert fühlen, dass sie eine völlig andere Art von Ostdeutschland sind. Bloß über die reden wir ja gar nicht. Wir reden dauernd über die, die anders wählen als wir beide. Mhm. Ja, über die reden wir uns, ich auch. Und wir übersehen dabei all die anderen. Und wir übersehen diese zivilgesellschaftlichen Kerne. Natürlich ist die Zivilgesellschaft nicht so breit ausgebreitet wie in all den Jahrzehnten Demokratie.
Das ist ein super guter Punkt.
Das ist doch tatsächlich so. Wenn du lernst, in einer Gewerkschaft muss ich Ja sagen, aber bitte keinen Streik organisieren, dann ist das keine Gewerkschaft. Aha. Wenn du lernst, als Journalist muss ich schreiben, was vorher genehmigt wird, dann ist das kein richtiger Journalismus. Wenn du als Richter lernst, dass du so richten musst, dass es der Partei gefällt, ist es kein richtiger Rechtsstaat. Und so entwickelt sich eine ganze Gesellschaft im Grunde in einer Form, die Hannah Arendt würde sagen, das Element des Politischen ruiniert hat. Und deshalb gibt es ein Defizit an zivilgesellschaftlich aktiver Bevölkerung. Das ist statistisch erhebbar. Das ist keine Charakterschwäche, sondern das ist eine Folge von jahrzehntelang unterschiedlicher. Eine Geschichte ermächtigt den Citoyen, den aktiven Bürger. Eine andere Geschichte verhindert das Aufstehen des aktiven Bürgers. Und die solche eingeübten Verhaltensweisen werden dann in die nächste Generation transferiert. Das ist wieder unpolitisch, aber politisch wirksam, es ist Psycho, aber es existiert tatsächlich. Und deshalb gibt es eine Kultur der seit dem Krieg schrittweise erlernten Ermächtigungsareale, egal ob in einer Gewerkschaft, im Journalismus, in Parteien, im Staat überhaupt. Und es gibt eine erlernte Form, ein Ich zu sein, dieses Ich auch zu pflegen, aber du hast leider keine Möglichkeit einzugreifen. So, und das hat nachher Folgen, wie ich bestimmte Aktivitäten von Parteien bewerte. Und deshalb gibt es so einen gewissen, sagen wir mal, gewachsenen Unterschied im Wahlverhalten, der noch statistisch messbar ist. Das wird sich ändern, aber erst im Laufe der Zeit, wenn die Zivilgesellschaft annähernd so stark und breit ausgeprägt ist.
Ist das für jemanden wie Sie, darauf wollte ich vorhin hinaus, Herr Gauck, der so viel über Freiheit nachgedacht hat, der so viel darüber geredet hat und auch tolle Bücher darüber geschrieben hat, schwer zu verstehen, dass Menschen, auch gerade nach der Erfahrung von zwei Diktaturen, sich dann, wenn es um die Frage geht, was willst du, Sicherheit, Schrägstrich, Autoritäres, starke politische Anführer oder wirklich Freiheit, was auch bedeutet, ein bisschen irgendwo frei zu schwimmen, was bedeutet, Verantwortung für dich selber zu übernehmen, was Unsicherheit bedeutet, was auch Risiko bedeutet, was nicht immer einfach ist so in so einem Leben, dass man sich dann entscheidet für das Autoritäre.
Naja, es ist so, ich muss wieder auf die Seite des Psychischen gehen oder des Habituellen. Eigentlich bietet ein autoritärer Führungsstil oder gar ein Führerstaat einer bestimmten Gruppe von Menschen Entlastung an. Und wir müssen immer davon ausgehen, dass nie die Gesamtheit der Bevölkerung eigentlich gestalten möchte. Das ist ihnen zu anstrengend. Wissen Sie, es gibt eine Form von Freiheit, da träumen die Leute sich in eine Situation, ich kann alles, ich darf alles, keiner kann mich. Und es gibt eine andere Form von Freiheit, das ist die Freiheit zu etwas und für etwas. So, das nennen wir Verantwortung. Das ist die Freiheit der Erwachsenen. Und ja, will nun jeder erwachsen sein? Willst du dich wählen lassen in deiner Gemeinde, in den Gemeinderat? Willst du Abgeordneter werden? Willst du gar Bürgermeister werden? Nee, da kann ich ja Fehler machen. Nee, was ist das Richtige? Oder der und der mag mich nicht, wenn ich die und die Partei bevorzuge oder gar Parteimitglied werde. Und deshalb gibt es so etwas wie ein Heimathafen für diejenigen, die lieber Gefolgschaft sein wollen, als eine Versammlung von gleichberechtigten und Verantwortung tragenden Menschen. Und das ist zum Teil das, ja, das habituelle Strickmuster. Das werden wir nicht grundsätzlich ändern. Es muss uns darum gehen, aus dem Kreis der Menschen, mit denen wir zusammenleben, immer diese Anzahl derer, die wirklich Lust und Freude am Gestalten haben und die sich nicht fürchten vor Verantwortung, die müssen wir stärken. Und die guten Beispiele, wenn es die gibt, die wirken dann einladend auf jene, die dann in der Gefolgschaft auch irgendwann vielleicht die Nase voll haben. Und sowas passiert. Ja, irgendwann hatten die Leute Orban satt. Erst haben sie das Ganze, waren sie stolz, ja, er zeigt es denen dann böse, ja, wow, ja. Und irgendwann war in Polen es auch so, dass die Peace mit ihrer Anti-Europa- und Politik auch abgewählt wurde und dann kamen wieder liberalere Menschen.
Auch jemand wie Meloni, das ist ja, das ist ganz gut, dass wir gegen Ende hin noch mal ein bisschen Zuversicht verbreiten oder einen Perspektivwechsel vornehmen. Das ist ja eigentlich, auch jemand wie Meloni hat ja eine enorme Entwicklung hinter sich.
Ja, das ist ja auch interessant.
Das ist hochinteressant.
Nicht, dass wir, es wäre ja auch interessant, wenn wir Entwicklungen sehen würden in der Partei der AfD. Ja, aber ich habe vorhin über Le Pen und Bardella gesprochen, dass die mit die Schweizer Volkspartei auch nicht. Das könnte ja anders sein. Ja, in Österreich zum Beispiel waren die Nationalpopulisten sowohl mit den Konservativen wie mit Sozialdemokraten auf Länderebene verbündet. Ja, da war eine andere Parteiengeschichte, nicht? Und das irgendwann besinnen sich. Aber wenn man Leute wie Meuthen und Lucke und diese bürgerlichen Typen, wenn man die rausschmeißt und dann Wege wählt, wo die Mehrheit sagt, oh, das geht nicht, dann kann ich unseren Kanzler schon verstehen, der sagt, nein, nicht, mit denen geht's nicht.
Ja? Ich verstehe das aus CDU-Sicht, ist das quasi überlebensnotwendig, zu sagen, wir lassen uns da nicht spalten, oder wie, weiß ich, wie Sie das einschätzen.
Nein, aber das in dem ist richtig, er kann das jetzt nicht machen, das kann er nicht
mehr. Weil in der Sekunde zerstört er die CDU.
Da brauchen wir lange Entwicklung innerhalb dieser
Behalten Partei. Sie es für denkbar, dass 2029 jemand wie Alice Weidel übernimmt?
Nein. Also,
Vorsicht mit solchen Sätzen.
Nein, ja. Ich bitte Sie. Also da kann ich nur sagen, schaut noch mal die Rede an, die Frau Weidel in Budapest gehalten hat, wo sie dem Orban gehuldigt hat und diesem Europa noch mal den Kampf angesagt hat. Mhm. Also sie sieht das ja als Land der Unfreiheit an und als ein Areal der Unfreiheit, dieses Europa. Mhm. Und da kann ich nur sagen, liebe Leute, liebe Deutsche, wollt ihr eine Politik, die ähnlich wie England dann wieder auf National-Isolationismus abzielt? Oh Gott, wo wird das sein? Wie wollen wir in diesen Konflikten in der Welt dastehen mit diesem Großmachtgebaren der Putins und Xis und Trumps, wenn wir nicht als Europa zusammenfinden und uns unsere Stärken wiederentdecken?
Aber Sie erinnern sich an den Anfang der Sendung. Ich war vor ein paar Jahren als Reporter insbesondere im Nordosten von England unterwegs, Sunderland da oben, Newcastle, die Ecke und so weiter. Da, wo damals das große Werftensterben stattgefunden hat. Und wenn Sie da den Namen Margaret Thatcher erwähnen, dann müssen Sie sehr schnell sein, weil sonst werden Sie vermöbelt. Bis heute ist das so, wenn Sie den falschen Typen treffen. Das heißt, wir haben da Leute vollkommen aus den Augen verloren. Mhm. Und das ist ja auch etwas, was in Amerika beispielsweise passiert ist. Und von da führt eine direkte Linie zu Trump. Mhm. Deswegen wäre meine Frage zum Schluss, Herr Gauck, wie kommen wir als Gesellschaft wieder zusammen? Ich habe neulich ein interessantes Gespräch mit Jonathan Haidt gelesen, das ist ein berühmter amerikanischer Psychologe, der sich vor allem viel über die Auswirkungen von Social Media, Handys und so weiter auch bei Jugendlichen und Kindern Gedanken macht, der neulich auch sagte, wir haben verlernt zu streiten, das war der eine Punkt, weil wir uns auf Plattformen wie X beispielsweise streiten. Und er sagte, da haben wir ein Problem. Weil da geht es nicht darum, ernsthaft Argumente auszutauschen und wirklich zu streiten, sondern es geht darum, sich in seiner Blase zu produzieren.
Und Aufmerksamkeit zu
generieren. Und das fördert Aggression. Wer aggressiv ist, der findet dort statt. Das heißt, wir haben da sozusagen, was die mediale Welt angeht, ein echtes Thema.
Ja, und wir haben dieses Thema nicht nur in der medialen Welt, sondern in der Figur von Donald Trump sehen wir, dass vieles, was die Zivilisation errichtet hat, an Schutzfunktionen, ja auch an Achtung des Gegenübers, an Achtung des Rechtes, dass das im Grunde nicht nur beschädigt wird, sondern total eingerissen wird.
Ich meine, Sie sind ein großer Freund Amerikas immer gewesen.
Ja, bin ich gewesen und ich bin total enttäuscht. Das ist für mich ein unamerikanischer Präsident. Nicht nur, wenn du die alten Texte liest, der Gründungsväter, die Verfassung, die Menschenrechtserklärung, übrigens zuallererst auf Deutsch formuliert in Philadelphia damals. Wenn du all das liest, wenn du die Geschichte liest, auch wenn du Konservative anschaust, nochmal wie Ronald Reagan in Berlin vor dem Brandenburger Tor, dann siehst du ein anderes Amerika. Du erinnerst dich an das, was uns Deutsche nach dem Krieg beigebracht hat, wie kostbar Recht ist. Und jetzt siehst du diesen Menschen, der bei uns wieder beigebracht hat, die Würde der Rule of Law, des Rechtes, wie er mit anderen Playern wie Putin Deals plant, obwohl Putin wirklich ein Feind der aller rechtlichen Normen ist und ein Nationalist.
Für den auch die NATO nur ein Deal ist.
Ja, und für den das alles nur Last ist. Mhm. Ja. Und eine Institution, die Amerika mal gewollt hat, die Amerika unbedingt haben wollte, zur Sicherheit von Freiheit. Wir hatten ein großes, starke Feinde der Freiheit mit der großen Sowjetmacht. Und all das sollte eingedämmt werden und ist eingedämmt worden und ist dann zerbrochen. Und so zu tun, als wäre diese Geschichte der Freiheit obsolet und wäre das großartige Zeitalter der Happy Few, die jetzt ihre Deals machen, noch zu Lasten der Gesamtgesellschaft. Das ist eine wirklich überaus perverse Politikshow, die wir da sehen. Und da kann man nur die letzten Funken von Hoffnung in sich machen. Und Hoffnung, die stirbt nicht aus, wissen Sie? Diese Hoffnung kann uns sogar zuversichtlich machen. Optimismus vielleicht nicht, aber Zuversicht schon.
Deswegen kam ich vorhin auf Jonathan Haidt. Vielleicht passt das ganz gut zum Schluss. Ich wollte Sie mal fragen, ob das eine Idee sein könnte. Ganz simple Sache. Aber der sagte, wir müssen wieder lernen, fand ich total gut, wir müssen wieder lernen, miteinander spazieren zu gehen. Und zwar mit Leuten, die ganz anderer Meinung sind als wir selbst. Und dann redest du mit denen so lange, bis du verstehst, Achtung, das ist der entscheidende Teil, bis du verstehst, an welchem Punkt der andere Recht hat. Das fand ich total gut. Also nicht zu fragen, ob der Recht hat, sondern vorauszusetzen, dass der Recht hat. An welchem Punkt hat der AfD-Wähler Recht?
Ja. Und du wirst bei jeder Bewegung Punkte finden, die andere versäumt haben.
Ja.
Ja? Und das ist so, ist eine alte Weisheit, wenn die demokratische Mitte, auch die konservative demokratische Mitte, die Ängste und auch ein paar tatsächlich vorhandene Probleme nicht angemessen behandelt, dann finden sich die anderen, die sie behandeln. Und in dieser Situation waren wir in diesen verschiedenen Krisen, besonders bei dieser nicht ausreichend geregelten Migration. Das war dies. Und das ist diese Tendenz. Aber da kann man auch etwas wiedergewinnen. Also man kann Vertrauen auch wiederherstellen.
Das ist so.
Und vor dieser Aufgabe steht jetzt unsere Regierung. Und da muss man ihr nur beide Daumen drücken. Also die haben nicht mehr viele Möglichkeiten. Ja, das muss jetzt wirklich der Sommer der Reformen sein. Und wenn es der Sommer nicht ist, dann ist es aber allerspätestens der Herbst.
Naja. Der muss kommen. Und dann wäre es halt wichtig, dass in Bellevue jemand einzieht, der das gut moderiert.
Ja, das wollen Sie nur auch noch abhandeln.
Ja, naja, nur ganz kurz. Sie sind es ja leider nicht.
Ich war da schon.
Ich weiß. Wer sollte denn da jetzt rein?
Ja.
Prinzipiell eine Frau oder ein Mann?
Naja, also
man sollte es nicht am Geschlecht festmachen.
Nein,
das verstehe ich schon.
So ist es. Man soll es nicht am Geschlecht festmachen.
Wir brauchen den
aber
oder die Beste.
Dieser Satz gilt so lange, wie wir mal geguckt haben. Wie lange hatten wir jetzt Männer? Und wie viele Frauen gibt es im Land, die hohe Verdienste haben um das Land?
So.
Und ist es nicht vielleicht an der Zeit,
mal Juli C. zu fragen?
Ja, den Namen habe ich auch schon gehört. Ich habe aber andere.
Welche Namen haben Sie gehört?
Es könnte mal eine katholische Intellektuelle sein. Und aber wie gesagt, es muss keine Frau sein. Es muss ein Mensch sein, der Politik erfahren, lebenserfahren ist und der sich nicht vor der Zukunft fürchtet und die Menschen mag. Eine solche Figur sehen wir gerne im Schloss Bellevue.
Okay, mehr ist da nicht drin. Ich freue mich auf unser nächstes Sommergespräch, Herr Gauck. War wie immer sehr inspirierend. Danke Ihnen sehr. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sehen uns, wenn Sie mögen, am Dienstag wieder. Bis dahin, Dankeschön. Tschüss.